Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Voll on Tour, dem Podcast für all diejenigen, die die beste Version von sich selbst werden wollen. Meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit und ich habe einen Gast. Ja, ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich habe nämlich den Alfred Platschka hier heute bei mir. Und ganz kurz vorweg, ihr kennt das Spiel, ich mache das ja immer, ne? Wenn ihr hier heute irgendetwas mitnehmen könnt, meine lieben Freunde, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, ja, oder ihr könnt einfach nur ein bisschen lachen, ihr müsst ein bisschen weinen, weil Christian schon wieder Mist erzählt, ja, oder was auch immer es denn ist, ja, irgendwas hier rausziehen könnt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr bei der Episode ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können, weil ohne den Austausch kann ich nicht besser werden und ich will euch den besten Content liefern, den ich euch geben kann, ja, von daher gerne kommentieren. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das ganze Ding auf sozialen Medien teilt und zu guter Letzt, und das sage ich ja immer wieder, wenn ihr das Ganze mit einem Freund, Freundin oder Familienmitglied teilt, denn Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Und das wirst du, Alfred, mir wahrscheinlich auch bestätigen können. So, jetzt würde ich einmal sagen, vorweg ganz kurz ein, zwei einleitende Worte von meiner Seite zu Alfred und danach darfst du dich gerne auch selbst natürlich nochmal vorstellen. Also, der Alfred ist geboren und aufgewachsen in Österreich und war von 1975 bis 2020, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vertrieb tätig. Heute ist er Schriftsteller, vor allem so im Bereich altertümliche Geschichte und hat jetzt am 4.4. ein Buch veröffentlicht. Das nennt sich Claudius Paternus Clementianus, wenn ich das hoffentlich richtig gerade ausgesprochen habe.
Clementianus, ja.
Ja, okay. was am 4.4. erschienen ist. Er ist selbst Betreiber von diversen Foren und Websites, ist Mitglied im Landsberger bei den Landsberger Stadtführungen und das fand ich extrem interessant und spannend auch nebenbei, Kurator der europäischen Holocaust-Gedenkstätte in Dachau, korrekt?
Nicht ganz, also
nicht ganz?
Zwar
okay.
Das Außenlager Kaufering, das war ein Außenlager von Dachau, aber in Kaufering, Wilhelmsberg.
Okay. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Da würde ich gerne ein, zwei Sätze mit dir mal dazu auch austauschen wollen, ja. Aber das ist so die Kurzfassung und wir werden uns heute über verschiedenste Dinge austauschen, ja, über, ich sag mal, Geschichte als solches, über ihn als Schriftsteller. Und natürlich auch über sein Buch und ja, vielleicht nebenbei eben auch das, was ich gesagt hatte, so ein paar Themen, die er sonst noch so macht, was ich sehr, sehr spannend finde. Also, Alfred, ich übergebe dir mal das Wort. Du darfst dich natürlich selbst auch noch mal kurz vorstellen und ein paar einleitende Worte zu dir geben.
Ja, hallo Christian. Also, wie erwähnt, also ich bin damals, wie du richtigerweise sagst, 75 nach Österreich gegangen, wie viele damals von meinen Freunden auch. Also es war so der Trend in den 70er Jahren, nach Deutschland zu gehen, weil natürlich auch die Verdienstmöglichkeiten ganz anders waren. Und ich bin dann, also muss ich sagen, also eingetaucht, also vom Norden, also ich war lange Zeit in Bremen, dann war ich in Düsseldorf, bin also dann praktisch auch in Bonn gewesen, war ursprünglich im Vertrieb für Tabakwaren und Spirituosen, habe aber dann in den 80er Jahren gewechselt, weil ich dann auch einen anderen Österreicher kennengelernt habe, der bei einem Ingenieurbüro in Düsseldorf gearbeitet hat. Und die Firma hat dann Werkzeugmaschinen verkauft, wo ich 15 Jahre dann tätig war. Bin dann unterwegs vom Innendienst bis in den Außendienst gegangen, habe Handelsvertretungen betreut und bin dann so in den 90er Jahren übergewechselt in den Bereich für Antriebe und Steuerungen. Ich war 3-4 Jahre selbstständig gewesen und mit 95 war das dann so, dass ich praktisch bei der Firma Rexroth angefangen habe. Die hat Antrieb und Steuerung damals angeboten und bin so schrittweise vom Innendienst mit technischer Ausbildung zum Teil dann auch in die Softwarebetreuung gewechselt und war dann praktisch da 24 Jahre berufstätig gewesen, bis ich dann 2020 in die Rente gegangen bin. Das ist so der offizielle Lebensweg, den ich so beruflicherweise vor mir habe oder gehabt habe. Und was mich aber so, weil deine Frage auch hinzielt auf Geschichte, immer so interessiert hat, ich habe nebenbei in meiner Freizeit mich immer viel für Geschichte und Archäologie interessiert. Hat auch einen bestimmten Hintergrund, weil, wie du sagst, also ich bin in Klagenfurt, Österreich aufgewachsen und ich war oftmals bei meiner Großmutter in Mariasaal gewesen. Das ist ein Vorort von Klagenfurt. Die hat da in einer Mühle gewohnt und das war gerade auf einem Gebiet, wo früher mal die römische Hauptstadt Virunum von der Provinz Noricum in der Antike der römischen Welt war. Und da hat man als Kleinkind dann öfter mal gespielt. Und hat dann auch hier verschiedene Grabsteine und so weiter ausgebuddelt oder Gedenksteine. Und so hat sich das halt entwickelt. Und seit meines Lebens, wenn immer ich früher dann beruflich unterwegs war, habe ich versucht, so die geschichtliche Komponente mit einzubinden. Wenn ich jetzt auf Tour oder Fahrt war in ganz Deutschland bis Dänemark oder Niederlande, Frankreich, dann habe ich auch immer so geschichtliche Plätze mitgenommen und habe dann so angefangen, so ein bisschen auch diese zu beschreiben. Habe dann ungefähr um 2000 circa, habe ich mich definitiv dann in Süddeutschland, also in der Nähe von Augsburg, angesiedelt und kamen dann auf ein Baugebiet, wo wir dann gebaut haben, das an der ehemaligen Via Claudia an der römischen Fernstraße lag. Und ich habe so zwei Fundstücke gefunden. Und das war so der Auslöser, dass ich dann eben auch meine Webseite Lechrain Geschichte begonnen habe zu erstellen. Und das hat so den Hintergrund, ich wollte so ein bisschen Zwischenfunktion zwischen dem eins geschichtlichen Interessierten und zum anderen zwischen den geschichtlich versierten Archäologen, Museen und so weiter wirken, sodass man mal da diese Brücke eigentlich schließen konnte. Und in diesem Kontext habe ich dann halt viele Artikel geschrieben und das sich so entwickelt. Also hin, das so viel zu einer geschichtlichen Hintergrundgeschichte.
Also das wäre auch meine erste Frage gewesen mit dieser mit der Provinz oder der, also dieser Provinz namens Noricum und dem auf dem Gelände, wo du da dich häufig befunden hast, beziehungsweise auch aufgewachsen bist. Kannst du das mal so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen näher so beschreiben, dass der Zuhörer sich vorstellen kann, wie das da so ein bisschen aussieht? Weil wenn ich das, weil ich, wenn, wenn ich das richtig, also korrigiere mich gerne, aber es geht ja in deinem Buch auch so ein bisschen um diese ganze Gegend dort, oder? Korrekt?
Auch ja, also das
Genau.
Buch, das handelt praktisch im letzten Kapitel von der Gegend, weil also die Hauptperson als letzte berufliche Station damals als Statthalter im Jahre 123 bis 126 nach Christus in Virunum praktisch tätig war, bevor er dann wieder zum Ende seiner Laufbahn in seine eigentliche Geburtsstadt in der Nähe von Landsberg am Lech heute mit dem Namen Eppfach zurückgekommen ist. Das ist so ein bisschen, also Noricum war die Provinz, wo man heute sagen kann, Österreich von Wien bis Salzburg bis Slowenien und die Provinz Raetien, das ist das heutige bayerische Gebiet, das in Südbayern bis zur Donau reicht und dann bis nach Zürich in der Schweiz drüben und ein Teil nochmal so ein bisschen von der italienischen Seite, Alpenseite auch her. Das waren die zwei Provinzen, die sagen wir so das Haupt gewesen sind, wo die Geschichte beginnt und wo sie dann auch wieder endet. Zwischendurch beschreibt das Buch aber dann alle Lebensstationen von diesem einen Hauptperson, der von Raetien aus geboren in Eppfach seine Laufbahn in Augsburg beginnt, über diverse römische Provinzen, die ich dann vielleicht ein bisschen mehr erklären kann, bis hin zu Noricum geht und dann im Ende seiner Laufbahn nach Raetien wieder zurückkehrt. Zu Virunum vielleicht nochmal, um den Zuhörer vielleicht ein bisschen eine Vorstellung zu geben. Das ist eigentlich so ein bisschen nördlich von Klagenfurt gelegen, der Hauptstadt von Kärnten heute. Ist so eine bisschen bergige Gegend, aber auch mit Flusstälern. Und Virunum selber war so eine gewisse Talebene, die heute halt viel Landwirtschaft genutzt wird und wo eine Stadt bekannt als Mariasaal praktisch eine kleinere ländliche Gemeinde von ungefähr circa 3000 Einwohnern heute ist. Das Gelände, wo diese Stadt damals gegründet worden ist, ist heutiges Ackergebiet und man hat dann praktisch erstmals in 1640 begonnen, aufgrund von Funden nachzuforschen, was war denn da? Denn man hat da nichts mehr gesehen, weil das schon 2000 Jahre alt gewesen ist und durch die Völkerwanderung in den 8. 6. bis 8. Jahrhundert und späteres Mittelalter ist natürlich alles verwachsen und erstmals im 17. Jahrhundert wieder begonnen worden zu erforschen. Das Gelände selber ist relativ flach mit einigen Hügeln und auf diesem Hügelgelände hat man dann die vielen späteren Gedenkstätten gefunden und hat dann begonnen, weiter in den Ackerflächen in den letzten Jahren 2000 bis 2015 auch da auszugraben und hat viele Erkenntnisse, archäologisch Funde bis auch ins letzte Jahr 2022 gemacht.
Okay, verstanden. Also finde ich klasse, dass du das erstmal so ein bisschen skizziert hast, wo sich das ungefähr befindet. Also es ist ja offensichtlich eine wirklich große Region auch, ne? Wenn man diese zwei Provinzen und diese zwei Teile zusammenfügt, also über Bayern, Slowenien und dann runter bis Italien, das ist ja schon eine Menge. Aber finde ich sehr interessant. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir zu deinem Buch kommen. Ich würde ganz gerne erstmal verstehen wollen, du hast ja erklärt, dass du damals zwei Fundstücke irgendwie gefunden hast, so gesehen. Und dass daher auch dann dein Interesse und deine Leidenschaft für dieses ganze Thema Geschichte, römische Geschichte, Archäologie kommt. Ist das richtig? Oder hattest du das schon immer davor
Ich hatte
als
das
kleines Kind
schon.
oder wie ist das?
Ja, das war halt eben schon, hat mich begleitet zu meiner Jugendzeit. Also seit 14, 15 Jahren. Ich habe damals, wo meine Großmutter früher gewohnt hat und ich da teilweise aufgewachsen bin, im Museum in Klagenfurt eine Büste mal gesehen von einem Claudius Batianus Clementianus. Das war dieser damalige römische Statthalter. Und diese Büste hat man auch im 19. Jahrhundert bei Grabungsarbeiten in der Nähe von Verunum in einem Heiligtum der Isis Novea gefunden und hat es dann im Museum ausgestellt. Und seit dem Zeitpunkt war halt Geschichte und Archäologie schon immer eine Leidenschaft. Auf deine Frage hier nochmal dazu bezogen, wie ich dann hier in Bayern, also mich niedergelassen habe, also im jetzigen Nähe Landsberg am Lech. Da ist das so gewesen, dass ich dann auch diese Gegend so besucht habe, historisch, habe dann begonnen, meine Webseite Lechrain Geschichte zu beschreiben. Und da ist mir dann halt eben bei einem Besuch von einem Museum wiederum aufgefallen, der Name Claudius Paternus. Und dann habe ich festgestellt, der Mann ist da geboren worden und hat dann eine Karriere im Römischen Reich gemacht. Und ist dann in seinem Alter wieder zurückgekommen, ist hier auch gestorben. Er ist historisch belegt. Also man hat Fundstücke sowohl in Virunum gefunden, als auch hier in Eppach bei Abu Diacum, römisch genannt. Und diese Funde sind heute im Augsburger Museum auch ausgestellt. Und das sind Zeugnisse praktisch dann. Und aufgrund dessen hat man dann so seine ganzen Lebensstationen eigentlich mehr oder weniger recherchieren können und kann heute so in gewisse Ablauf seiner gesamten Laufbahn und Karriere im Römischen Reich nachvollziehen.
Okay, interessant. Die Frage wird jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen, ne? Aber was genau fasziniert dich daran? Weil es ist ja schon ein sehr spezielles Thema und auch eine sehr spezielle Sache, wie ich finde, persönlich, ja. Aber was genau hat dich dabei so gecatcht? Also es muss ja irgendwie einen Trigger gegeben haben. Ich sagte, also ich versuche mal einen anderen. Gegenbeispiel irgendwie zu nennen, wenn ich über Surfen nachdenke, ja, oder über Kampfsport, dann kann ich dir so viele Sachen nennen, warum mich das sowas von catcht und interessiert, ja. Wenn ich jetzt allerdings über römische Geschichte nachdenke, by the way, ich finde das sehr, also das Römische Reich und alles, was da so abging und die lange Zeit, die in Anführungsstrichen an der Macht waren, so, finde ich faszinierend, ja. Also mich interessiert sowas. Aber ich glaube, viele, viele andere würden sagen, wie kann man denn, hä? Wieso interessiert dich das?
Naja, gut, es gibt mehrere Gründe. Zum einen war ich schon immer an kulturellen Orten interessiert. Was hat sich damals im Laufe der Zeit abgespielt? Egal, ob das damals im Römischen Reich war oder zur Steinzeit oder zum Mittelalter oder auch zur Neuzeit. Was mich letzten Endes dann auch also dazu geführt hat, dass ich Kurator an der Europäischen Holocaust-Gedenkstätte geworden bin. Das Fazit eigentlich muss man sagen, es ist eigentlich das Faszinatum, Geschichte zu erkennen. Was ist denn passiert? Welche Entwicklungen sind praktisch, haben da stattgefunden? welche Fehler sind hier getan worden und
Ja.
welche guten Eigenschaften sind dabei rausgekommen. Also es
Geil.
ist im Grunde genommen eigentlich eine Parallele zur heutigen Zeit. Das Leben ist zwar auf einer anderen Stufe heute, mit einem anderen Bewusstsein, war aber ähnlicherweise damals genauso wie heute. Die Menschen haben genauso gefühlt, haben gelacht, geliebt, geweint, also, und haben ihre Erlebnisse auf seine Art und Weise gehabt. Und da habe ich mich versucht, immer wieder reinzusetzen und
Ja.
habe dann auch zum Beispiel viele Kinofilme gesehen, vielleicht das Beispiel Ben-Hur, ja. Also
Ja.
die Geschichte, die ich eigentlich mit meinen 14 Jahren im Kino gesehen habe, das hat mich immer so fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was war das wirklich so? Und dann
Ja.
habe ich mir versucht, Filme oder Bücher, die ich dann in die Hand gekriegt habe, auch nachzuvollziehen und von verschiedenen Quellen zu beleuchten. Und dann habe ich festgestellt, manche Geschichten sind idealisiert, manche sind sehr ernst, aber letztendlich im Grunde genommen, wenn man so verschiedene Quellen nimmt, dann kann man so ein Gesamtbild sehen, wie wenn man heute in der Politik schauen würde, was führt denn dazu, dass heute Konfliktsituationen sind. Oder was ist das Positive an Kulturen, wirtschaftlich gesehen? Wie setzt sich das zusammen? Welche Kooperation und welche Auswirkungen letzten Endes für die Gesellschaft hat? Das waren so ein bisschen die Hauptschlagpunkte gewesen, die mich in diese Richtung hingeführt hat, neben anderen Hobbys, die ich damals auch hatte, die natürlich jeder auch Jugendliche hat, also in seiner verschiedenartigen Weise, ob das jetzt Surfen oder Flugtechnik oder Computer oder sonst was zu tun hat. Das waren schon immer Bereiche, die mich dann fasziniert haben, aber auch Astronomie zum Beispiel, also Sternenkunde. Also
Ja.
war in der Jugendzeit auch früher an der Sternwarte tätig gewesen. Das ist so vielschichtig gewesen, aber aus diesen ganzen Hobbys hat sich dann eins immer wieder beständig kristallisiert und das war praktisch diese Geschichte und Archäologie, die mich immer wieder begleitet hat durch
Ja.
die Jahre bis heute.
Ja. Ja, du, also wie gesagt, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde das auch sehr, sehr faszinierend. Was mich allerdings alles zu der nächsten Frage bringt, nämlich, das ist jetzt dein eigenes Interesse so gesehen und wo das herkommt. Kannst du mal aus deiner Sicht also erläutern, welchen Wert Geschichte als solches, also die Hunderte und Tausenden von Jahren, die vor uns liegen, für dich haben? Weißt du, also Geschichte, weil ich habe immer das Gefühl, ich sag, das ist nur meine Meinung, dass viele Leute halt so zurückgucken vielleicht und so sagen, ja, das und das ist passiert, wissen aber gar nicht, also wissen Details nicht, wissen ehrlicherweise, wenn überhaupt, nur irgendwelche groben Dinge. Das schließe ich mich persönlich mit ein, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass man, wenn man mal Dinge ein bisschen tiefergehend beleuchtet und sich das genauer anguckt, dann kann man da halt extrem, und du hast es eben in so einem Nebensatz gesagt, dann kann man da halt extrem viel draus lernen und irgendwie draus ziehen und immer wieder Parallelen finden. Deswegen nochmal meine Frage an dich. Wie wertvoll oder welchen Stellenwert gibst du Geschichte als Ganzes?
Also Geschichte ist nicht der Baustein, würde ich sagen, aber es ist ein Baustein, also in dem Bewusstsein. Also wenn man heute lebt, ist natürlich die Frage immer, woher kommen wir, wo stehen wir, wo gehen wir hin in die Zukunft, ja? Und insofern sagen wir, ist Geschichte ein Baustein, also auch für mein Verständnis, wo man sagen kann, wie haben Menschen früher gehandelt, aus welchem Bewusstsein raus, wie haben sie Völker, wie haben sie Königreiche gegründet, wie sind entsprechend die politische Entwicklung durch die Jahrhunderte erfolgt. Und man sieht eigentlich immer wieder, wenn Geschichte, Kulturen und Personen zusammengearbeitet haben, dann hat das zu einer gewissen Blüte gebracht. Ob das egal, vielleicht sagen wir im Mittelalter in Spanien zwischen den Mauren und zwischen den Christen waren, obwohl da auch immer viel Konflikt war. Aber der Wertpunkt, den legt man immer wieder drauf und sagt, was ist denn Gutes passiert? Also das heißt, die kulturellen Eigenschaften, die haben immer dazu gefördert, wenn es wirtschaftliche Verbindungen gab, wenn es verschiedene Entwicklungen gab, die in friedvoller Weise vollzogen worden sind, was dem gegenüber wieder nicht entsprochen haben. Das war dann das Bewusstsein einzelner Menschen und einzelner Reiche. Das heißt auch, wie lebe ich in einem römischen Reich oder in einem Mittelalter? Ja, jeder hat da gewisse Funktionen, aber alle letzten Endes haben eine persönliche Verantwortung für ihr Leben, für ihre Familie, für die Gesellschaft, in der sie sind. Und man kann sich nicht davon freisprechen und sagen, okay, naja, was damals passiert ist, interessiert mich nicht, sondern man kann daraus lernen. Also ich zitiere da wiederum einen Geschichtswissenschaftler, Arnold Toynbee war das, ein Engländer, der hat gesagt, Geschichte ist nichts anderes eigentlich als ein Ablauf in Spiralen durch die Jahrhunderte hindurch. Und man sieht an der Entwicklung der Kulturen, wo haben sich Kulturen ergänzt und sind vorwärts gekommen, wo haben sich Kulturen letzten Endes durch kriegerische Auseinandersetzungen und Verhalten letzten Endes gegenseitig umgebracht oder zerstört. Und man sieht aber, es kam immer und immer wieder eine Entwicklung und diese Auseinandersetzung zwischen Konflikt, zwischen dem sogenannten kulturellen Fortschritt und auf der anderen Seite den Rückschritt der negativen Eigenschaften, die viele Menschen und Kulturen auch gehabt haben, hat es immer wieder Konflikte und Auseinandersetzungen gegeben. Und diese gilt es eigentlich zu verstehen und zu sagen, wie können wir das heute in unsere Zeit übertragen? In welcher Zeit leben wir? Und was können wir als eigenständige Person dazu beitragen, damit nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder und Kindeskinder letztendlich aus eine positive Zukunft mal gestalten werden können. Das finde ich so, ist ein Punkt aus meiner Sicht, warum Geschichte ein Baustein ist, der dazu
Ja,
beiträgt.
ja, ja. Hast du? Ich stimme dir absolut zu. Wenn du das jetzt, was du gerade gesagt hast, nimmst und eben anwendest auf die heutige Zeit, du hast dich ja viel mit römischer Geschichte und Geschichte im Allgemeinen offensichtlich beschäftigt, und bist da Experte. Wenn du das anwendest und transferierst, was siehst du denn, was man heute vielleicht in Anführungsstrichen besser machen kann? Oder wenn man in die Zukunft schaut, wo geht denn unsere Kultur, wo geht denn unsere Gesellschaft hin aus deiner Sicht? Weil du hast ja gerade gesagt, alles wiederholt sich. Und alles dreht sich in Kreisen. Kannst du da ein bisschen mal erörtern, wo du meinst, wo wir hinsteuern?
Also ich würde so sagen, also von meinem Grundnaturell bin ich ein optimistischer Mensch, auch wenn ich die gegenständliche Entwicklung in der Politik und im Weltgeschehen sehe. Es gibt viele Konflikte, es ist richtig, ja. Was wir nicht übersehen dürfen, und zwar, wenn man die Anfänge der Menschheit und heute vergleicht, das Werteverständnis des Menschen hat sich mit der Zeit entwickelt durch die kulturellen Grundsätze, sei es durch damals Religion oder durch die Aufklärung, durch den Hellenismus im späteren Mittelalter, durch die Reformation und Gegenreformation. Das heißt, der Wert des Menschen im Grunde genommen ist mehr oder weniger viel tiefer erkannt worden. Und wir wissen heute aufgrund demokratischer Verständnisse, dass jeder Mensch gleich ist vor dem Gesetz und gleiche Rechte und gleiche Verantwortung hat. Dem war in der Geschichte nicht immer so. Also wir sehen da oftmals, gerade auch im Römischen Reich oder in der Antike, ist egal wo, da gab es immer Klassengesellschaften, wo man sagt, da war die regierende Clique und dann war diese arbeitende proletarische Bevölkerung. Ja? Und dieser Zwiespalt oder die Zusammenarbeit zwischen diesen Schichten, das ist das, was sich durch die Geschichte hindurch entwickelt hat. Wir haben zwar heute ein demokratisches Verständnis, kämpfen aber immer wieder mit denselben Problemen, wo wir sagen, warum gibt es heute Krieg? Ja? Gibt es Krieg um ein Land? Gibt es Krieg um Ressourcen? Gibt es Krieg letzten Endes aus persönlichen Gründen? Und eins, glaube ich, müssen wir verstehen, wir sind heute von einer ursprünglich Stammesgesellschaft über eine Nationalgesellschaft auf eine internationale Weltebene gekommen. Und die Probleme, die da sind, die können nicht nur mehr einzeln gelöst werden, sondern müssen eben gemeinschaftlich gelöst werden, sei es wirtschaftliche Probleme, sei es Umweltprobleme, sei es alle Probleme, die es eigentlich gibt. Aber jedes Problem hat auch eine Lösung in sich. Und diese Lösung, die muss man eigentlich den Willen haben, sie durchzusetzen, auch wenn Gegenströmungen immer wieder vermeintlich zeigen, es hat keinen Sinn. Aber die Geschichte zeigt, dass es einen Sinn gab, auch wenn es viele Opfer gab und meistens von Menschen, die eine gewisse Vorstellung konkret im Leben hatten, die ein Ziel hatten und letzten Endes die auch gegen den Strom der Gesellschaft geschwommen sind und die dann praktisch Richtlinien erkannt und auch eben entsprechend vorgeschlagen haben.
Spannend. Was kann man denn konkret von den Römern lernen?
Ach, von den Römern. Ja.
Also ich frage dich das deswegen einfach, weil mir geht's in dem Podcast ja immer darum, dass die Leute irgendwie was rausfiltern können, ne? Und sehen können, hey, guck mal, das kann ich für mich mitnehmen, vielleicht kann ich das in meinem eigenen Leben anwenden. Und ich finde, von den
Ja.
Römern kann man, wenn man sich, und ich bin nicht ansatzweise da so drin wie du, ja, aber das, was ich mir von denen immer ziehen kann, das ist eine Menge. So, ich würde aber gerne mal deine Meinung dazu hören, was man von denen lernen kann.
Also, egal ob jetzt das Römische Reich oder antike Reiche oder spätere Länder, letzten Endes, und das muss man auch der römischen Zivilisation zugutehalten, man hat eine Vorstellung gehabt von einem gemeinsamen Weltreich. Das ist eigentlich mal das Verbindende, ja. Was dann dazu geführt hat, es gab Entwicklungen in gewissen Provinzen, wo man natürlich eine ganz andere Kultur hatte also vom römischen Weltverständnis und diese Kultur versucht hat, auch in die eigentlichen besetzten Gebiete zu übertragen. Zum einen zum Beispiel, wenn wir die germanischen Hintergrund sehen, die Menschen haben damals mehr oder weniger auf Stammesebene gelebt, haben untereinander auch Konflikt gehabt, wie jeder andere auch, haben in Holzhütten gelebt zum Teil und sind plötzlich konfrontiert worden mit einer Zivilisation, die Steinhäuser baute, die gewissen Göttervorstellungen hatten, die ähnlich waren wie bei den Germanen, aber die auch, sagen wir, verbindend als eine Gemeinsamkeit getragen worden ist. Wie dann diese Gemeinsamkeit letztendlich sich realisiert hat, die waren in einigen Provinzen in friedlicher Weise, wenn man da eine Zusammenarbeit gehabt hat. Wo, sagen wir, die Vorteile der Zivilisation, sei es jetzt Steinhäuser, sei es Warmwasser, sei es Wasserverbindungen oder all diese Sachen oder auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die man gewonnen hat und umzusetzen versucht hat, das sind so diese Eigenschaften, die ich sagen würde, am Beispiel der römischen Zivilisation und auch in späteren Zivilisationen, die man heute eigentlich sehen kann, wie es dann, sagen wir, im Einzelnen verwendet worden ist. Aus einzelner Profilsucht oder als Herrschaft über den Menschen zu stehen, was auch passiert ist im Römischen Reich, durch gewisse Kriege und Auseinandersetzungen, zeigt, wo immer der Konflikt ist, der kann nicht mit Waffen gelöst werden, sondern eigentlich friedlichen Gedanken. Und diese friedlichen Gedanken, die gilt es zu erkennen, was sind die Werte der Menschheit, wie übertragen wir sie auf die heutige Welt. Und wie können wir sie in Zukunft garantieren, eben auch in demokratischem Bewusstsein, in der Zusammenarbeit der Kulturen untereinander? Das würde ich so sagen.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Okay, Alfred, pass auf, wir machen mal eine ganz, ganz kurze Pause, ja, und dann gehen wir gleich mal so ein bisschen auf dieses Schriftsteller-Thema ein und natürlich auch nochmal auf dein Buch. Aber ich würde sagen, ihr Lieben, wir sind gleich wieder da. Meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Alfred, weiter geht's. Aber ganz kurz eine Sache vorweg, meine Lieben. Dieses Geräusch, was ihr da die ganze Zeit hört, ja. entschuldigt das bitte. Es gibt so ein kleines Festplattenproblem bei Alfred, hat er mir eben gerade erzählt, weil ich habe mich auch gewundert, was ist denn das für eine Sirene da die ganze Zeit? Das kriegen wir jetzt leider erstmal nicht abgestellt, ja. Von daher müsst ihr da leider durch, aber einfach kurz die 3, 4, 5 Sekunden, wo das Geräusch kommt, einfach überhören, ja, und versuchen, dem Alfred weiter zuzuhören. aber Alfred, lass uns weitermachen. Das Thema Schriftsteller, ne? Also als erstes mal, warum? Also wieso hast du dich entschieden, dann Schriftsteller zu werden? War das auch was dich schon immer irgendwie interessiert hat, gepackt hat? Woher kommt das?
Das kommt eigentlich so mehr oder weniger mit den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Ich habe natürlich durch die verschiedenen Reisen, die ich gemacht habe, geschäftlich und privat, mir dann auch immer so geschichtliche Plätze angeschaut und die wollte ich dann nicht nur bildlich, sondern auch ein bisschen in schriftlicher Form niederschreiben, damit das eigentlich für mich selber und auch für andere, die Interesse daran haben, verständlicher werden kann. Und das war so der Grund, wo ich so begonnen habe, mal diese Ideen in Schriftform umzusetzen, sei es jetzt mit Webtechnik, indem ich eben geschichtliche, archäologische Plätze beschrieben habe oder meine eigenen Eindrücke praktisch so realisiert habe. Was das Projekt von meinem Buch angeht, warum es eigentlich dazu gekommen ist, die hatte ich schon länger. Also wie ich vorhin erwähnt hatte, wie ich dann nach Bayern gezogen bin, zu meiner jetzigen Wohnort, bin ich natürlich auch auf einigen Wanderungen und Reisen auch in diesen Ort gekommen, Eppbach, wo ich dann auch diesen Claudius Paternus als im Museum gesehen habe. Und da ist in mir so britisch, also der Wunsch gewachsen, wenn ich mal Zeit habe, dann schreibe ich über diesen Mann die Lebensgeschichte, weil ich habe dann begonnen, so die Recherche über sein Leben, über seine Stationen zu machen. Und da bin ich dann drauf gestoßen und habe mir damals gesagt, also dieser Mann, verglichen mit heute zum Beispiel, der hat eigentlich eine Weltkarriere gemacht, was damals das Römische Weltreich war im Bereich Mittelmeer. Ist heute eigentlich die gesamte Welt mal vergleichbar, ja. Und wir sehen, der eine Mensch, der lebt nur an seinem Ort und der andere Mensch, der ist ein Reisemensch, ist viel unterwegs. Und es ist schon imposant zu sehen, welchen Lebensweg dieser Mann damals genommen hat und welche beruflichen Lebensstationen er durchlaufen hat vor allem. Und da habe ich mir gedacht, ich versuche mal, mich in diesen Mann reinzuversetzen. Wie hat denn der damals gedacht über sein Leben, über seine Stationen und über die gesamten Verhältnisse, sei es politisch, ökologisch oder sonst was? Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, wenn ich mal Zeit habe, dann schreibe ich über die Menschen. Und diese Zeit, die kam eigentlich dann mit dem Ende meiner beruflichen Laufbahn. Die fiel dann fast auch in den Zeitraum mit Covid rein, also wohl viel Zeitmöglichkeit war. Und dann habe ich begonnen, halt eben so Recherche zu betreiben in den lokalen Museen, auch in einer historischen Bibliothek, die ich hier in Landsberg gefunden habe, und so ein bisschen Bücher mal anzuschauen, welche Zeugnisse gibt es von dem Mann und was kann man da verwenden. Und so ist eigentlich diese schriftstellerische Leidenschaft gewachsen. Und die sind in der Form jetzt in diesem Buch praktisch so als jetziger momentaner Höhepunkt erreicht. Ne?
Was sind deine Ziele als Schrift? Also hast du konkrete Ziele als Schriftsteller oder ging es dir wirklich nur darum, da dieses eine Buch zu veröffentlichen?
Nein, also es gibt, ich arbeite momentan auch an einer Reisebeschreibung, die ich letztes Jahr gemacht habe. Das mehr oder weniger gibt so meine Eindrücke wieder. Und zwar, ich habe da eine Wanderung am Rhein des Bayerischen Limes gemacht, also an der Donau entlang. Und da habe ich versucht, meine Reiseerlebnisse so bildhaft und schriftstellerisch, also auch niederzuschreiben. Und ich denke, so im Laufe des Jahres wird es dazu kommen. Aber kleinere Blogs oder geschichtliche Artikel, die habe ich schon hier immer gehabt und werde sie natürlich auch immer noch in weiterer Form machen, neben meiner eigentlichen Tätigkeit, die ich hier zum einen als Gästeführer habe und zum anderen aber auch als Kurator an der Europäischen Holocaust-Gedenkstätte. Da ist das nicht in schriftstellerischer Form, sondern in darstellerischer Form, wo ich also versuche, den Zuschauern und Interessen die Zeitgeschichte an dem jeweiligen Ort zu vermitteln, um ihnen da mal auch ein Bewusstsein um diese zweite Epoche geben, auch insbesondere das 20. Jahrhundert, wenn man da diese Storys ansieht.
Kannst du mal so ein bisschen darauf eingehen, aus deiner persönlichen Sicht jetzt als Schriftsteller? Und ich hatte jetzt schon ein, zwei Schriftsteller bei mir auf dem Podcast auch, und ich frage diese, ich habe das die anderen auch gefragt. Welche Skills, ja, braucht man aus deiner Sicht, um überhaupt Schriftsteller zu werden, um das ordentlich machen zu können und damit in Anführungsstrichen auch Erfolg zu haben? Also so, dass sich Bücher verkaufen. Was glaubst du, muss man können?
Ich denke, man muss eine gewisse Leidenschaft einmal für die Thematik haben, also als Voraussetzung. Nicht jeder schreibt und nicht jeder schreibt halt seine Erlebnisse auch nieder. Es gibt verschiedene Art und Weisen, aber man muss zum einen eine gewisse Leidenschaft haben für das Thema und fürs Schreiben selbst.
Klar.
Zum anderen muss es auch eine gewisse, wie soll ich sagen, kontinuierliche Aufgabe sein, wenn man über etwas schreibt, dass man eine gewisse Recherche betreibt. Das heißt, es bedingt auf der einen Seite Schriften, die schon vorher mal entstanden sind, oder Zeitzeugnisse oder eigene Recherche aus den Thematiken. Und diese dann so peu à peu schrittweise umzusetzen, das ist eigentlich, sagen wir, ein Zeitraum, der läuft nicht in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, sondern an
Ja.
meinem Beispiel zum Beispiel, ich habe ein Jahr Recherche gemacht über die Thematik, habe dann ein Jahr daran geschrieben
Ja.
und dann so an die, ich denke, so an die 10 Monate dann gebraucht, bis ich so mal auch einen Buchverleger gefunden habe, der, sagen wir, meinen Vorstellungen entsprach und auch eine entsprechende Perspektive, sowohl finanzieller als auch vermittelnder Tätigkeit machen konnte, wofür ich mich dann eben damals im Herbst des vorigen Jahres entschieden habe und wo ich jetzt das erste Schriftstück in Buchform halt eben mit diesem Mann Claudius Paternus realisiert werden konnte.
Interessant, weißt du, dass du erzählst, du sagst im Prinzip genau das Gleiche wie das, was die anderen auch gesagt haben, nur in etwas anderen Worten. Nämlich Punkt 1, Leidenschaft, Punkt 2, do your research, ja, und Punkt 3, du musst dranbleiben und darfst nicht aufgeben und musst weitermachen, bis das Ziel
Richtig,
erreicht
ja.
ist. Ja, weißt du, der eine sagt es so, der andere sagt es so, aber ich find's höchst interessant, dass es immer auch wieder auf dieselben Dinge hinausläuft und dass man sowas eben halt auch transferieren kann, nicht nur vom, also aufs, also dass es nicht nur ums Schriftstellertum geht, sondern eben du kannst es auf alle Dinge transferieren. Und das finde ich immer so überaus interessant.
Richtig.
Deswegen stelle ich die Frage. Hast du Erfahrungen oder Erlebnisse mit Schreibblockaden in Anführungsstrichen schon gehabt? Also gab es Momente, wo du einfach da saßt, ach, ich kann nicht mehr schreiben, ich weiß auch nicht, was hier los ist und solche Geschichten. Wenn ja, wie bist du da rausgekommen?
Ja, also ich meine, ich muss schon sagen, es ist richtig. Nicht jeder Tag eignet sich zum Schreiben. Es hängt von der aktuellen Tages- und Lebenssituation ab. Es gibt Tage, da fließen einem die Worte so aus der Schreibfeder oder man tippt das am Laptop oder am PC rein. Das geht dann wirklich ruckzuck und es gibt Tage, da kommt man einfach nicht dazu. Da muss man sich ehrlich genug sein und sagen, okay, heute geht es eben nicht oder auch morgen nicht. Aber okay, du bleibst an der Sache ran und dann kommt schon irgendwo der Zeitpunkt wieder, wo man sagt, ah, okay, jetzt geht's weiter. Also es ist eine Konstanz und eine Zielgerichtigkeit, die eigentlich, sagen wir, dazu führt, aus diesen also sogenannten Schreibblockaden rauszufinden und dann wieder in diesen Schreibdrive reinzukommen dann.
Was waren bis jetzt so deine größten Herausforderungen, die du dann in den letzten 2,5, knapp 3 Jahren hattest als Schriftsteller? Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
Herausforderungen in welcher Art jetzt? Also, und das
Ja,
ist die Frage.
ich sag mal im Sinne auf den gesamten Prozess, ne? Also, wo gab es richtige Hürden, wo du das Gefühl hattest, hier komme ich vielleicht nicht weiter? Und wenn ja, wie hast du das Ganze gelöst? Also nicht nur Schreibblockaden, sondern vielleicht auch andere Dinge. Du sagtest, du hast 10 Monate gebraucht, um überhaupt erstmal jemanden zu finden, der mit dir dieses Buch veröffentlichen will. Also, das stelle ich mir halt als einen ziemlich schwierigen und harten, steinigen Weg vor, so ungefähr. Deswegen komme ich
Ja.
auf diese Frage.
Also was die Buchveröffentlichung angeht, ich war ja richtiger Neuling in dem Bereich und habe mich natürlich, sagen wir, von einigen anderen auch beraten lassen und habe dann natürlich mich erstmal durch sämtliche Buchverlage versucht hindurchzuwühlen, das Manuskript mal anzubieten und habe dann verschiedene Angebote bekommen. Und bis ich erstmal so herausgefunden habe, dass es Verlage gibt, die, sagen wir, in erster Linie mehr daran interessiert sind, an dem Autor ein Angebot abzugeben und daran zu verdienen. Oder aber auch Verlage, deren Ziel eigentlich im Vordergrund steht, eine gewisse Thematik oder eine Buchthematik zu veröffentlichen, natürlich unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen. Dass da jeder Buchverlag andere Vorstellungen hat, das ist auch richtig, weil nicht jedes Buch, das man schreibt, wird irgendwo ein Bestseller,
Klar.
entscheidet sich natürlich an den Verkaufszahlen. Das ist auch für einen Buchverlag ein Risiko. Natürlich auf der anderen Seite ist es das Risiko des Autors zu sagen, ich glaube an mein Produkt. Und auch wenn ich negative Absagen bekomme, weil vielleicht das Buchthema nicht in dem Genre reinpasst vom Buchverlag oder weil die Angebotsvorstellungen, ein Buch zu veröffentlichen, zu viel Geld kosten, dass ich in dreistelliger Tausender Bereich auch manchmal entwickeln kann,
Ja.
Kein Buch wird mehr kostenlos veröffentlicht. Es sei
Ja.
denn, man hat vielleicht schon mal einen Bestseller gemacht. Dann hat natürlich auch ein Buchverlag ein kleineres Risiko und sagt sich, wenn ein Buch schon mal läuft, dann läuft es mit weiteren Büchern auch. Aber um da durchzusteigen zwischen diesen Art von Vermarktung, das hat mich natürlich auch Monate gekostet und viele Gespräche auch mit anderen Autoren, was haben die für Erfahrungen gehabt?
Ja.
Mancher macht das in einem Self-Publishing-Verlag, hat natürlich die gesamten Aufgaben in der Vermarktung dann selbst über. Und das konnte ich
Ja.
mir in meiner jetzigen Tätigkeit nicht zutrauen, weil ich einfach nicht die Möglichkeit und die Zeit dafür habe
Ja.
in meiner Freizeit neben all den anderen Tätigkeiten. Und das war der Grund, warum ich dann einen Buchverlag gefunden habe, der eigentlich alles von der Prüfung des Manuskripts bis hin zur Veröffentlichung, zur Werbegestaltung, Messebelegung und Buchmessen und so weiter etc. praktisch angeboten hatte, zu einem vernünftigen Preis, wo ich gesagt habe, ja, das könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und was vielleicht auch nochmal ganz gut zählt, wenn es ein Buchverlag ist, der einem garantiert, wenn man eine gewisse Stückzahl verkauft, dass man dann die Kosten, die man als Autor zuerst investiert hat, auch wieder zurückerstattet bekommt. Das ist eigentlich ein Zeichen von Verlagen, die es, sagen wir, nicht unbedingt nur auf wirtschaftlichen Vorteil und Gewinn, aber doch auch in einer Zusammenarbeit konstruktiv mit einem Autor praktisch realisieren werden kann.
Okay. Jetzt, wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten knapp 3 Jahre, ne, jetzt hast du so ein bisschen von den Herausforderungen erzählt und wie das als Schriftsteller für dich so läuft und so weiter und so fort. Kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, was du aus den letzten 3 Jahren für dich so mitgenommen hast und gelernt hast, so Key Learnings, wo du sagen würdest, da habe ich nochmal ordentlich was dazu gelernt?
Also die Key Learnings, glaube ich, die kriegt man zum Teil auch im Beruflichen auch. Also ich war im Vertrieb tätig gewesen
Ja.
und im Vertrieb hast du natürlich ein Ziel, entweder etwas zu verkaufen oder etwas zu beschreiben, was zum Vorteil für den Kunden werden kann. Bei dem Buch ist das ein bisschen anders. Also mir lag da eigentlich mehr oder weniger daran, dieser Person ein gewisses Gesicht zu geben. Also da natürlich Antike so weit weg ist, ist der Name Claudius Paternus für viele, die nicht jetzt unmittelbar damit zu tun haben, natürlich kein Name. Und
Ja.
das habe ich mir eigentlich vorgestellt, wenn ich mich in diese Person reinversetzen konnte, habe ich versucht, so die gesamte Denkwelt philosophisch und erfahrungsmäßig auch berufsmäßig mal rein zu versetzen und Vergleiche zu meinem eigenen Leben anzustellen und habe dann gesagt, das, was dieser Mann vielleicht gedacht hat, ja, ich denke, das denkt vielleicht auch heute der eine oder andere und das war also das Ziel, wo ich mir gesagt habe, bring diesen Menschen aus der Geschichte in die Gegenwart, dass er in erzählerischer Form etwas darstellen kann. Und sagen wir, plastisch die Denkwelt der Antike auch in die Gegenwart umsetzen kann. Und wo jeder Leser der Geschichte dann sich, sagen wir, auch seinen eigenen Anteil draus holen kann und sagen kann, aha, so hat der Mann gedacht, vielleicht habe ich ähnlich gedacht, vielleicht habe ich ähnliche Ziele in anderer Form. Und das war so das eigentliche Ziel gewesen, mit dem ich versucht habe, das Buch zu schreiben.
Okay. Ja, das ist eine gute Überleitung zu deinem Buch. Lass uns da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Kannst du vielleicht in Anführungsstrichen Kurzversion mal so den Plot der Erzählung oder der Geschichte wiedergeben, von in Anführungsstrichen Anfang bis Ende? Wie viele Seiten hat das Buch?
400 Seiten ungefähr.
400 Seiten, okay, also ist eine Menge. Kannst du vielleicht mal so grob nochmal den Weg, die Geschichte, die dahinter steht, für den Zuhörer oder Zuschauer skizzieren?
Okay. Das Buch habe ich so in circa 10 Kapitel unterteilt. Und
Mhm.
es beginnt, denke ich, so mit den ersten Jugenderlebnissen, die Claudius Paternus als Jugendlicher in Abodiakum hatte. Und
Mhm.
wenn man so seine Lebenslaufbahn kurz beschreibt, aus diesen Jugenderfahrungen hat er gewisse Erlebnisse, die ihn dazu führen, dass er nach Augsburg kommt, wo er seine ersten Beamten, zivilen Laufbahnerfahrungen macht, letztendlich dann aber auch umschwenkt von einer zivilen Laufbahn in eine militärische Laufbahn und nach Günzburg in Bayern an der Donau kommt, wo seine eigentliche Ausbildung für 10 Jahre als Offiziersanwärter beginnt, sich weiter bewegt in seinen ersten späteren Kommandos in den Niederlanden, dann später in dem Bereich Wien, Vindobona und an die Donau im Bereich Ungarn versetzt wird, wo er dann als Reiterkommandant von einer berittenen Auxiliartruppe beordert wird. Dann später in den Dakerkriegen 102 bis 107 unter Kaiser Hadrian seine ersten Erlebnisse schildert, dann nach Rom eingeladen wird und dann aufgrund seiner Erlebnisse, die er hatte und auch seiner Karriere eigentlich ausgezeichnet worden ist mit einer goldenen Toccata, das ist eine Ehrenbezeichnung zu der Zeit damals gewesen. Und später den Schwenk vollzogen hat im Auftrag des damaligen römischen Kaisers Trajan, wo er als ziviler Verwalter zum ersten nach Judäa in heutigen Israel versetzt wird, mit der Kultur sich dann auseinandersetzt, auch die verschiedenen Verwaltungsaufgaben dann als kaiserlicher Finanzprokurator entwickelt, später dann nach Sardinien versetzt worden ist. Auch für 3 Jahre, wo er ebenfalls als Finanzprokurator tätig war und dann nach Libyen, also dem damaligen Karthago oder heutigen Tripolis, versetzt wurde und im Zuge dieser vorletzten Station den Auftrag bekommen hat, in seine letzte Station bei Noricum im Virunum, dieser nördlichen Provinz, als Statthalter und Vertreter der kaiserlichen Macht damals zu fungieren. Dazu muss man sagen, dass die einzelnen Bereiche in etwa 3 bis 4 Jahre dauern, weil man damals bewusst versucht hat, nicht Personen, die Verantwortung getragen haben, in jahrelangen Situationen zu belassen, weil natürlich auch irgendwo auch eigene Vorteile mit da vermieden werden sollten. Und habgierige, wie soll ich sagen, Ambitionen stattfinden konnten. Und das war ein Grund, warum, sagen wir, Prokuratoren oder Statthalter immer für 3 bis circa maximal 4 Jahren pro Aufgabe beordert worden sind. Und in der letzten Station, das ist dann die längste Schilderung, weil ich diesen Bereich auch am meisten kenne von meiner Jugendzeit her, erlebte halt natürlich viele Dinge. Sei es eine Tempeleinweihung, sei es eine Einweihung von einem römischen Amphitheater, was alles dabei erlebt wird und so weiter. Und schwenkt dann über im allerletzten Kapitel wiederum in seinen Altersruhestand in Epfach bei Albodiakum, römisch, wo er wieder zurückkehrt und dann Rückschau auf sein Leben erhält, also hält und das praktisch in erzählerischer Form in diesen Kapiteln wiedergegeben wird.
Okay, der Mann war überall. Der hat offensichtlich eine Menge erlebt, eine Menge gemacht, eine Menge Menschen geführt, war in Kriegen mit dabei, wenn ich das jetzt richtig rausgelesen
Richtig,
habe.
ja.
Und wahrscheinlich bist du da auch dann im Detail drauf eingegangen. Sag mal, kannst du, also das sind ja jetzt so seine Stationen und by the way, geile Skizzierung. Kannst du ein bisschen auf den Menschen eingehen, also auf den Protagonisten selbst, wie der so getickt hat vom Hirn, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Was war das für ein Typ?
Ja, also ich habe mir vorgestellt, also aufgrund seiner Aufgabenstellungen und seiner Positionen, die er damals bekommen hat, ich habe versucht, so mal ein bisschen reinzufühlen in sein Wesen, ja, und versucht, wie soll ich sagen, als Autor auch seine Psyche oder sein, wie du sagst, sein Ticken eigentlich mehr oder weniger zu beschreiben. Also er fängt an mit jugendlichen Überschwang, den man immer in der Jugend hat, mit Begeisterung eine Aufgabe zu übernehmen. Und der dann konfrontiert wird durch die verschiedenen Einsätze, sei es jetzt in der Verwaltung, sei es in kriegerischen Einsätzen, wo auch mit Tod und mit allem auseinandergesetzt wird, aber auch mit dem damaligen philosophischen Gedanken, die man in der Antike hatte, also bezogen auf die Götterwelt oder philosophische Gedanken. Und da habe ich irgendwie auch so ein bisschen eine Parallele gezogen zu einem römischen Kaiser, der später gelebt hat, Marc Aurel. Also für diejenigen, die ihn kennen, das war der damals sogenannte Philosophenkaiser. Wenn man aus vielen Schriften, die man kennt, habe ich versucht, eine Parallele zu ziehen. Und was ich damit auch zum Ausdruck geben wollte, war, der Mann hat begonnen, in dieser Art jugendlichen Leidenschaft durch die verschiedenen Auseinandersetzungen, sei es Kriege, sei es Aufgaben, ist er reingewachsen in eine gewisse Verantwortung, hat sich auch um Lebensumstände, um menschliche Umstände kümmern müssen, in der Verantwortung für seine Garde, für seine Aufgabe, aber auch für die Menschen, die ja in der Provinz gelebt haben. Und da ist aus einem gewissen, wie soll ich sagen, Leidenschaft heraus ein Mensch, der nachgedacht hat, zum einen, der aber auch leidenschaftlich war, der aber auch als Person auch in Liebesgeschichten eingebunden war. Also ich will da nicht vorgreifen, aber es gibt da auch gewisse Situationen, wo er sowohl Leben, Liebe und Tod erleidet, nicht von ihm selber, aber den Personen, die damit zu tun hatten, mit seiner Lebensgeschichte und die ihn dann eigentlich, sagen wir, in seinem Alter als eine Persönlichkeit darstellen, der vieles erlebt hat, der vieles erreicht hat, aber auch der viel Schmerz erlebt hat und dadurch auch den Schmerz der Menschen nachvollziehen konnte und aus diesem Bewusstsein heraus auch versucht hat, zu handeln, auch zu seinen Untergebenen, sei es Sklaven oder sonstigen Menschen, mit denen er auch zu tun hatte. Und das ist so eine Art Umgebung, wie ich sagen muss, wo man eigentlich ein Weltverständnis raus versteht, dass jeder Mensch eigentlich gleich wert ist, ob er jetzt ein Kaiser oder ein Prokurator oder ein Verwalter oder ein einfacher Mensch oder Soldat war. Der Wert des Lebens steht immer an erster Stelle, aber dieses Bewusstsein, das reift eigentlich bei ihm erst so im Laufe der Zeit und kommt dann zum Ausdruck in seinen Erzählungen, die dann aus seinem Alterswohnsitz im Eppach nochmal in einer Rückschau seines Lebens darstellt. Also das ist so die Essenz, glaube ich, mit dem ich versucht habe, diesem Menschen ein Gesicht auch für die heutige, Zeit zu geben.
Ja, mega schön. Eine ganz kurze Frage nur, das basiert auch alles auf Schriften, ne? Also was er geschrieben hat und so, okay, alles klar. Das heißt, es ist nicht nur, du denkst dir irgendwas aus, sondern offensichtlich steht da auch was dahinter. Das finde ich sehr interessant. Kannst du mal erläutern, nur für mich, es hört jetzt keiner zu, waren die, also die Römer, ne? Waren die. Wenn man sich jetzt irgendwie Filme anguckt oder über die liest, ich glaube, man hat so ein, in Anführungsstrichen, Vorurteil, dass das alles ziemlich grob und ich sag mal, mit harter Hand damals alles irgendwie geführt wurde. Das klingt jetzt irgendwie, wenn du so von dem Protagonisten erzählst, gar nicht mal so, sondern dass da schon auch die Menschlichkeit irgendwo da war und man, ja, in gewisser Hinsicht diese Menschlichkeit auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den Vordergrund gestellt hat. Oder ist das einfach nur ein kleiner Teil, den er irgendwann mal im Alter realisiert hat, so ungefähr?
Also ich würde so sagen, also er war ein Mensch, der damals in dem damaligen Weltverständnis gelebt hat. Und dieses damalige Weltverständnis war, es gibt eine Oberschicht, es gibt eine Unterschicht. Ja.
Okay.
Das hat sich auch durch die Jahrhunderte durchgezogen. Allerdings muss man sagen, ob jetzt Claudius Paternus oder ob ein anderer Prokurator oder ein anderer Kaiser, es ist ja immer auch abhängig gewesen, wie war dieser Mensch charakterlich. Es gibt solche, die haben das ausgenützt. Wir sehen das in der römischen Geschichte, ob Caligula, ob Nero oder sonstiges. Man sieht es durchaus. Man muss sich aber vorstellen, egal welche Person, um so ein Weltreich zu errichten, braucht man eine Vision und muss aber auch eine gewisse Härte haben. Also die Härte, die war durchaus da und die kann man nicht wegleugnen. Wie sie dann mehr oder weniger verwirklicht worden ist, ob es dann darum ging, Menschen einfach aufgrund eines Befehls abzuschlachten oder aufgrund einer kriegerischen Auseinandersetzung zu besiegen und wie man vor allem mit den Untergebenen, also den Besiegten, dann umgegangen ist, das ist dann eine andere Weise und die hat sich in vielfältiger Weise dargestellt. Und das hat immer wieder gezeigt, wenn das Römische Reich oder Repräsentanten das ausgenützt haben, dann haben sie auch die Quittung durch die nachträgliche Geschichte erhalten. Ja, es gab Auseinandersetzungen, es gab Revolten, die zum Teil niedergeschlagen worden sind, die zum Teil zum Verlust geführt haben von eigenen Legionen, wie zum Beispiel auch früher unter Varus und dem damaligen Arminius, dem germanischen Heerführer. Es spielt da keine Rolle. Es gibt auf beiden Seiten Tunichtgut und es gibt auf beiden Seiten einsichtige Menschen und es gibt dann auch Menschen, die auch ein bisschen weiter über den Tellerrand geguckt haben und die versucht haben, auch irgendwo die Interessensgemeinschaften des eigenen Volkes oder Stammes zu realisieren und es in einer Gemeinschaft umzusetzen. Das ist etwas, was egal, ob das im Römischen Reich war oder ob das im Mittelalter war oder in der Entwicklung der Neuzeit, das sehen wir heute genauso, ja. Das würde ich sagen, kann man so darstellen. Und es ist das, was eigentlich man sagen kann, wie der Mensch sich verhält, welches Weltbild er hat, egal ob damals oder heute, das entscheidet letzten Endes seinen Umgang mit seinen Mitmenschen und seinen Gesellschaften, mit denen er heute zu tun hat.
Ist witzig, ne? Man kann wirklich die Parallelen immer von dem, was du erzählst, zur heutigen Zeit ziehen. Also es ist gefühlt eins zu eins dasselbe, ne? Wenn man sich verschiedene Personen irgendwie anguckt, die in Anführungsstrichen was zu sagen haben oder nicht zu sagen haben oder vor 50 Jahren gelebt haben, 100 Jahren, 200 Jahren, wo man ein bisschen zurückgucken kann. Es wiederholt sich alles, ne? Wie du am Anfang gesagt hast, so
Richtig.
in Kreisen. Das ist sehr, sehr spannend. Kannst du, oder anders gefragt, wenn du dir das Leben jetzt des Protagonisten so angeguckt hast, du hast dich ja extrem intensiv damit beschäftigt. Was hast du für dich so von diesem Menschen gelernt? Konntest du da irgendwas für dich auch mitnehmen und adaptieren, vielleicht im eigenen Leben und für dich nutzen? Sei es Denkweisen, sei es, wenn du dir den Weg dieses Menschen angeschaut hast. Oder was auch immer es ist, aber konntest du bis dato für dich da irgendwas mitnehmen?
Also ich glaube, das hat eine gewisse Wechselwirkung gehabt. Zum einen war es ja so, wie der Mensch damals gedacht hat, das kann man sich nur auf eine schriftstellerische Art und Weise vorstellen. Ja? Wenn man sieht, welche Taten er begangen hat und in welcher Form, lernt man auch daraus, dass er nicht unbedingt der Hau drauf war, der einfach die Situation seiner Aufgabe ausgenutzt hat, sondern der eine Verantwortung für eine gewisse Garnison oder für eine Reitereinheit oder egal in welcher Form das war, aber auch im Umgang mit seinen Menschen gehabt hat. Und das hat mich natürlich sicherlich auch beeinflusst, weil ich gewissermaßen auch eine Parallele zu meinem Leben gezogen habe. Ich bin zwar in Österreich aufgewachsen, muss ich sagen, in die Welt gegangen, wie viele vielleicht meiner Vorfahren auch. Beschäftige mich ja auch viel bisschen mit Ahnen und Genealogie und ich habe gesehen, meine Vorfahren selber, da gab es immer einen in einer jeweiligen Generation, der dann ausgebüxt ist, irgendwo in eine weitere Entfernung, der versucht hat, eine andere Arbeit zu finden. Und ich glaube, ich habe das Beispiel in der Weise auch in der Weise vollzogen, dass ich aus meiner Generation mit zwei Geschwistern praktisch mich von Österreich nach Deutschland bewegt habe, aber heute eigentlich die Feststellung machen musste, egal wo man ist oder wo ich war, ob geschäftlich oder privat, die Menschen sind alle dieselben. Sie haben zwar gewisse charakterliche Unterschiede, ja, wenn man Norddeutschland oder Süddeutschland jetzt mal so bezeichnet. Aber ich habe festgestellt, diese charakterlichen Eigenschaften, die haben dazu geführt, dass ich mich eigentlich, egal wo ich war, wohlgefunden habe. Das heißt, ich habe eine ursprüngliche Heimat, wo ich geboren wurde. Ich habe eine Heimat, die ich gefunden habe in Deutschland. Aber ich habe auch eine Heimat als europäischer Bürger, würde ich sagen. Ja, also ich sehe mich mehr oder weniger als Weltbürger. Obwohl ich vielleicht nicht so viel in der Welt unterwegs war, mit Ausnahme von Amerika und England,
Ja.
die ich auch besucht habe, aber zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe, egal welche Kulturen, auch beruflich gesehen, viel mit Asiaten auch zu tun hatte, die denken eigentlich alle dasselbe. Sie handeln zwar vielleicht manchmal in unterschiedlicher Weise,
Ja.
aber im Grunde genommen, sie denken wie du und ich. Und alle
Ja.
wollen eigentlich den Frieden, alle
Ja.
wollen eigentlich persönliche Ziele für ihre Familie, für ihre Nation, das Gute, also nicht das Schlechte.
Ja.
Und das ist eigentlich das, wo man lernen muss, glaube ich. Man hat eigene Fehler, die man sicherlich durch eigenes Verhalten oder vielleicht von Jugend an mitbekommen hat, wo man dann aber auch die Feststellung macht, na hoppla, also so hättest du dich eigentlich nicht verhalten. Man hat anders gedacht, vielleicht in Jugendzeiten, wie man heute denkt. Aber man denkt auch über die eigenen Fehler nach. Wie sind die? Kann man die irgendwie verbessern? Bleiben sie bei einem oder welche kann man akzeptieren? Und ich glaube, es gibt da so ein gutes Gleichnis. Man sagt, das zu verändern, was man verändern kann, das zu akzeptieren, was man nicht verändern kann und eigentlich den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen zu unterscheiden. Das würde ich so als Punkt dran setzen.
Ja, das ist sehr, also wirklich sehr, sehr schön erläutert, was du da gerade gemacht hast. Das stimmt. Da würde ich allen empfehlen, nochmal kurz 2 Minuten zurückzuspulen, sich das Ganze nochmal anzuhören, weil das, was du sagst, stimmt. Das ist, by the way, auch meine Erfahrung. Also ich bin auch schon ein bisschen in der Welt so rumgekommen, habe viele Leute bis da, ich bin 31, aber trotzdem das Glück gehabt, schon so einige Leute kennenzulernen. Und ich kann auch das nur genauso widerspiegeln wie du. Also die Menschen, egal wo du hingehst, ticken vom Ding her alle gleich. So, und es ist auch egal, ob die reich oder arm sind, wir wollen alle dasselbe irgendwie. Wir wollen irgendwie geliebt werden, wir wollen glücklich sein, wir wollen klar unsere Grundbedürfnisse irgendwie decken, aber das ist mal was anderes. Und haben alle so in uns dieselben Wünsche und dieselben Träume. So, und offensichtlich war das ja, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, damals schon so gewesen. Also, dass das
Genau,
vor
ja.
Tausenden von Jahren auch schon so der Fall war. Von daher ist das eine Sache, die wird sich wahrscheinlich nicht ändern, was mir persönlich ein ganz gutes Gefühl gibt, sodass man auch ein bisschen positiv in die Zukunft schauen kann. So, auch wenn man sich das, wie du es eben auch kurz erwähnt hattest, wenn man sich die heutige Lage anguckt und was so alles abgeht auf der Welt und in welche Richtung wir uns bewegen, macht mich das trotzdem. Ja, stimmt es mich positiv. Also es ist schön, dass du das auch so
Okay.
siehst. Das ist gut. Du, ich würde zum Abschluss ganz gerne nochmal auf einen Satz eingehen, den ich auch auf deiner Website oder auf einer der Websites gesehen hatte. Kommt, glaube ich, aus dem Lateinischen, was ich jetzt hier vorlese. Und zwar non scole sed vitae discimus, was übersetzt bedeutet. Nicht für die, wir lernen nicht für die Schule, sondern wir lernen für das Leben. Ist das, also erstmal wollte ich wissen, warum hast du das da reingeschrieben? Und zweitens, ist das so ein bisschen auch vielleicht dein eigener Grundgedanke, den du mit dir trägst?
Ja, könnte man schon sagen. Also, wie ich damals die Webseite angefangen habe, da war ja so der Sinn gewesen darin, wir haben verschiedene Leidenschaften, wir haben verschiedene Fähigkeiten und es gilt eigentlich, sagen wir, die Fähigkeiten überhaupt zu entdecken. Da hat jeder unterschiedliche Fähigkeiten, eine so oder andere so und das macht eigentlich die Vielschichtigkeit der Menschen aus, woraus eigentlich eine Gesellschaft besteht und es ist wichtig, dass wir daraus verstehen, dass wir eigentlich nicht für irgendjemanden oder für irgendetwas lernen, sondern im Grunde genommen eigentlich für unser eigenes Leben verstehen sollen, wo liegt die eigentliche Aufgabe in unserem Leben, wo liegen unsere Fähigkeiten und wie können wir die Fähigkeiten einsetzen zum Wohle nicht nur für uns, sondern auch für unsere Familie, für unsere Umgebung und darüber hinaus über nationale auf internationale Ebene. Das ist so ein bisschen das Leitmotiv gewesen, was ich damals in diese Webseite reingearbeitet habe. Und was natürlich auch, sagen wir, Ziel und für mich selber Lebenserkenntnis heute als mit 68 Jahren eigentlich auch Gültigkeit hat. Ja.
Ja, mega, mega. Das finde ich doch, ich sage es dir ganz ehrlich, das finde ich einen guten Abschluss für die heutige Episode. Alfred, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du den Menschen da draußen nochmal mitteilen möchtest?
Ich würde sagen, jeder Einzelne soll sich herausgefordert fühlen, aufgrund der Erfahrungen, vielleicht auch durch das Lesen des Buches inspiriert zu werden. Wo liegt meine Aufgabe im Leben? Also, und welche Verantwortung habe ich? Und wie kann ich eigentlich als Einzelner auch meinen Anteil in der Gesellschaft erfüllen? Denn es ist wichtig zu sehen, nicht die da oben lösen Probleme, sondern sie lösen gemeinsam die Probleme mit uns. Und wir brauchen natürlich auch Leitpersonen, die auch positive Gedanken oder Ideale vorantragen. Und diese ist es wichtig, persönlich zu finden, ob das jetzt in unserem elterlichen Bereich ist oder im beruflichen oder sonst irgendwie. Ideale waren schon immer eigentlich die Träger der Gesellschaft gewesen. Und ich denke, jeder hat da so seine eigenen, die er sich erfindet oder eben erkennt und kennenlernt. Und das ist wichtig, dass er dann seinen Weg findet im Leben. Wie kann er dazu beitragen, auch in dieser Weise zum Wohle des Gesamten etwas mit beizutragen?
Toll. Ist genau, ja, ich könnte es nicht besser sagen. Ich könnte es nicht besser sagen. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Abschluss, Alfred. Vielen Dank. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass du da warst. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Ja, ich werde alle deine Kontakte unten in die Description reinhauen, ihr lieben Leute. Ja, holt euch das Buch, gönnt euch diese 400 Seiten. Ja, weil offensichtlich kann man da eine Menge von mitnehmen. Man kann eine Menge davon lernen. Scheint eine wirklich spannende Geschichte des Protagonisten auch gewesen zu sein. Und offensichtlich hat der Alfred davon auch ein bisschen was mitnehmen können. Und ich sag mal so, das, was du heute dargestellt hast, fand ich höchst interessant. Von daher werde ich mir das Buch auf jeden Fall holen. Und mir bleibt ansonsten nur zu sagen, ihr Lieben, wie immer, ihr wisst ja, ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch nur das Beste. Ja, und ansonsten, ja, sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke.